Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Samstag, 19. Dezember. In 12 Tagen ist das Jahr zu Ende. Und dass wir das neue Jahr nicht mit Böllern, Raketen und großen Partys begrüßen, das liegt an den 6 Buchstaben, an denen in diesem Jahr so ziemlich alles lag. Corona hat unser Leben ordentlich durcheinandergewirbelt und wir möchten die letzte Gesprächssendung in diesem Jahr hier bei Deutschlandfunk Kultur dazu nutzen, mit Ihnen zusammen zurückzugucken, aber natürlich auch nach vorne zu schauen. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Was hat Sie gebeutelt in diesem Jahr? Was ist gut gelaufen? Und was nehmen Sie aus dieser Zeit für die Zukunft mit? Darüber sprechen wir heute mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 und mit unseren Gästen. Dr. Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Schönen guten Morgen hier im Studio.
Guten Morgen, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Und zugeschaltet aus Innsbruck ist Professor Matthias Sutter, Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Herzlich willkommen, Herr Sutter.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Welche Gemeinschaftsgüter erforschen Sie, Herr Sutter?
Also im Grunde erforsche ich beispielsweise, wie Kooperation entsteht. Und das ist natürlich sehr, sehr nah verwandt zu Gemeinschaftsgütern, wo im Grunde es darum geht, dass mehrere Menschen von etwas profitieren könnten und aber einzelne Menschenanreize haben, nichts dazu beizutragen. Stellen Sie sich das einfach vor als Teamwork sozusagen. Jeder hofft, dass der andere sehr viel arbeitet und dann das Team in Summe gut dasteht, aber selber versucht man sich die Anstrengung zu ersparen.
Aha. Was interessiert Sie als Forscher an der Pandemie?
Auch ganz viele Aspekte. Also ich bin ja Verhaltensökonom und eine der spannendsten Fragen für mich besteht zum Beispiel darin, wie kriegt man Leute dazu, Regeln zu befolgen? Und darunter leiden wir ja alle im Moment, dass das gar nicht so einfach ist in Summe. Und wir haben dazu beispielsweise ein interessantes Forschungsprojekt in Bangladesch laufen, wo wir Haushalte angerufen haben und denen schlicht und einfach erklärt haben, warum welche Regeln welchen Sinn haben sollen und beispielsweise warum ein exponentielles Wachstum von Ansteckungszahlen ein Problem für sie darstellen kann und für die Gesellschaft insgesamt. Und wir haben festgestellt, dass durch diese Art von persönlicher Aufklärung, da haben wir über 3000 Haushalte praktisch inkludiert gehabt, dass wir durch diese Art von persönlicher Information und besserer Erklärung tatsächlich dazu beitragen können, dass die Leute sich besser an die Regeln halten und mehr zu Hause bleiben und tatsächlich auch weniger Krankheitssymptome haben.
Das gilt aber nicht nur für Bangladesch, sondern für Deutschland genauso.
Davon würde ich ausgehen. Die naheliegende Frage von Ihnen war natürlich, warum Bangladesch? Da arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren mit ganz, ganz vielen Tausenden von Haushalten zusammen und machen immer wieder auch Forschung, die ganz andere Aspekte betrifft natürlich. Wir haben jetzt aber ganz konkret die Chance genützt, weil wir da wirklich eine sehr, sehr gute Forschungsinfrastruktur aufbauen konnten durch das Max-Planck-Institut, dass wir einfach dort sehr, sehr schnell Forschung zu Corona machen können, weil uns das auch sehr interessiert hat, weil im Grunde die öffentliche Aufmerksamkeit natürlich auf die reichen Länder, auf unsere eigenen Länder gerichtet ist, aber auch ärmere Länder leiden an der Pandemie und auch da ist es wichtig zu verstehen, wie kann man dort Maßnahmen setzen und ergreifen, dass sie auch befolgt werden und den Menschen dadurch helfen.
Wenn wir uns mal angucken, Herr Sutter, wie wir alle so gearbeitet haben in diesem Jahr, Sie natürlich auch bei Max Planck, nämlich mit Videokonferenzen und Arbeit im Homeoffice, sind ja viele Neuerungen eingeführt worden. Welche Neuerungen werden Sie beibehalten?
Also wir haben zum Beispiel festgestellt, weil ich auch letztlich als geschäftsführender Direktor aktuell dafür verantwortlich bin, dass wir auch sehr viele Verwaltungssachen letztlich aus der Ferne machen können, was sehr, sehr dazu beigetragen hat, dass wir viele Arbeitsabläufe unabhängig vom Ort machen konnten. Das wird auf jeden Fall so bleiben, zu ganz, ganz großen Teilen insgesamt. Ich glaube, ein bisschen wird bleiben, dass man manche Dinge, die nicht ganz wichtig sind, dass man sich persönlich trifft, über Videokonferenzen macht. Allerdings darf ich hier hinzufügen, eine der großen Lehren aus dem Jahr 2020 ist, dass es einfach wahnsinnig schön und auch befruchtend ist, wenn man Menschen persönlich treffen kann.
Allerdings,
sodass ich nicht glaube, dass wir das in vollem Umfang so beibehalten werden.
Frau Krippner, Sie haben ja Ihr Amt als neue Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin im August angetreten. Da ging es zwar ein bisschen lockerer zu, aber viele Fachleute haben daher schon von der zweiten Welle gesprochen. Wie waren Ihre Anfänge?
Ja, also ich hatte tatsächlich eben dann doch das Glück, im August anzufangen. Ich hatte also deshalb die Gelegenheit, allen Mitarbeiterinnen auch mal in einem persönlichen Gespräch in einem Raum in die Augen schauen zu können. Wir konnten auch am Anfang noch Teamsitzungen gemeinsam durchführen. Das heißt, das war, habe ich auch gemerkt, Herr Sutter, Sie haben gerade von der Präsenz gesprochen. Es ist gar nicht so einfach, ein Team, wenn man da neu hinkommt, nur am Bildschirm zu sehen. Und dadurch, ich hatte ein bisschen die Gelegenheit, das auch auf dem präsentischen Weg zu machen. Aber wir sind dann im Oktober schon wieder in anderes Fahrwasser gekommen.
Und da waren dann wieder all die Videokästchen und dann sieht man die alle immer auf so Kacheln, die Kolleginnen und Kollegen. Was bietet Ihre Akademie?
Ja, wir machen Veranstaltungen an der Schnittstelle von Kirche, Gesellschaft, Politik. Wir befassen uns mit den vor allen Dingen ethischen Fragen in Wirtschaft, im interreligiösen Dialog, in Politik und auch, und das ist jetzt für die jetzige Situation auch sehr spannend, im Pflegebereich.
Wie tun Sie das?
Wir machen Veranstaltungen zum einen, wir machen große öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, wir machen aber auch, und das ist immer ein bisschen vergessen, dass die Akademien auch das tun, wir machen viel Vernetzung, also viel Vernetzungsveranstaltungen, wo tatsächlich Player oder Multiplikatorinnen verschiedener Bereiche zusammen an einen Tisch kommen, die vielleicht sonst nicht immer unbedingt miteinander reden, und dafür wollen wir ein Dach bieten oder im Moment eine Zoom-Konferenz.
Beispiel, wer redet nicht so zwingend miteinander, den Sie dann zusammenbringen?
Also eine unserer prominentesten, tatsächlich aber auch öffentlichen Veranstaltungen ist ja das Flüchtlingsschutzsymposium, ein großes Flüchtlingsschutzsymposium, das seit Jahrzehnten, muss man jetzt schon sagen, läuft. Und es ist da, alle an einen Tisch zu bekommen, also NGOs, BMI, BAMF, die verschiedenen Ministerien. Das ist da unser Ziel und da gelingt uns das durch jahrelange Kontakte auch ganz gut. Und wir haben es aber eben auch in kleineren Bereichen, dass wir immer wieder versuchen, beispielsweise ein ganz einfaches Beispiel ist, Kliniken sind relativ hierarchisch strukturiert, wie wir alle wissen, und über ethische Fragestellungen PflegerInnen und ÄrztInnen an einen Tisch zu bekommen, das ist unser Ziel.
Haben Sie da auch schon diese Gendersprache jetzt so eingeführt, also so wie Sie es jetzt ausgedrückt haben, müssen das alle machen an der Akademie?
So ist es. Das ist eine der Neuerungen, die mit der neuen Direktorin gekommen ist, ja.
Die neue Direktorin hat 2 Kinder. Matthias Sutter hat auch 2. Ihre Frau Krippner sind 4 und 7 Jahre alt. Hieß das, das ganze Programm durchgemacht mit Homeschooling und Kita-Organisation?
Ich weiß auch, was Leid heißt mit 2 voll berufstätigen Eltern und den Kindern zu Hause. Meine ältere Tochter ist allerdings erst jetzt eingeschult worden, sodass wir Homeschooling jetzt in Berlin erst in den letzten 3 Tagen erleben durften. Die beiden waren mit mir in der Akademie, denn ich bin noch regelmäßig da und fanden das super, arbeiten dort vor Ort. Und ich habe aber gemerkt, was das natürlich heißt. Also das ist die Behauptung, man könne mit Kindern alles locker im Homeoffice erledigen, das ist schlichtweg Quatsch.
Was heißt es denn? Also wie haben Sie es
erlebt? Das heißt, dass wir, im Prinzip geht es einfach auf den kompletten Schlaf der Eltern. Also wenn Sie sich vorstellen, also wir haben beide Berufe, die ja eine mehr als 40-Stunden-Woche eigentlich verlangen, muss man ganz klar sagen. Und mit meinen Kindern zumindest, und ich glaube aber sagen zu können, das ist mit den meisten Kindern zwischen in diesem Alter so, denen können Sie nicht sagen, jetzt sind Sie mal schön 2 Stunden still und gut ist, sondern die wollen permanent Aufmerksamkeit und vielleicht haben sie mal eine halbe Stunde, wo sie ihre Ruhe haben. Das heißt, sie wechseln sich die ganze Zeit im Schichtdienst ab.
Umso mehr kapiert man, was Erzieherinnen und Erzieher leisten, ne? Oder Lehrer.
Ja, und ich bin Ihnen dankbarer noch, als ich es schon vorher war.
Spätestens jetzt an dieser Stelle also ein großes Dankeschön an alle Erzieher und Lehrer. Herr Sutter, wie haben Sie in Österreich das Engagement der Schulen und der Ausbildungsstätten Ihrer Kinder erlebt? Also Sie haben 2 Töchter, eine ist 16, die andere 21, richtig?
Exakt, ganz genau. Die haben sich alle wahnsinnig bemüht. Und eigentlich, wir haben fast ausschließlich nur positive Erfahrungen gemacht. Allerdings, glaube ich, leiden Schulen einfach sehr darunter, dass die Bildungspolitik mal hü, mal hot sagt und dann soll es wieder losgehen und dann soll es nicht losgehen. Und über den Sommer hat man gedacht, es passiert ohnehin keine zweite Welle. Also ich glaube, man hat da die Lehrpersonen sehr, sehr stark im Stich gelassen auch. Da hätte man an Software denken müssen, an Schulungen und so weiter und so fort. Denn es ist einfach so, wie die Frau Krippner gerade auch gesagt hat, man kann zu Hause über Distance Learning schon ziemlich viel machen. Toll, dass es das überhaupt gibt, muss man wirklich sagen. Aber viele Sachen würden einfach noch besser gehen, wenn man es noch besser strukturieren könnte und wenn auch Planbarkeit da wäre und auch die technische Ausstattung überall besser da wäre.
Weil man gedacht hat, es kommt keine zweite Welle, wie Sie gerade sagten, hat man natürlich auch wieder ordentlich Party gemacht. War die Teilnahme an Corona-Partys oder überhaupt an Partys bei Ihnen Thema am Küchentisch mit Ihren beiden Töchtern?
Nein, in keiner Weise. Nein, meine Töchter sind da nicht empfänglich dafür.
Die machen keine Party oder die sind nicht empfänglich für Diskussionen mit dem Vater?
Oh, nein, die sind nicht empfänglich für Corona-Partys. Die haben ein bisschen was der Vorsicht von ihrer Mutter und ihrem Vater geerbt.
Haben Sie trotzdem Verständnis für Jugendliche, die es gemacht haben, die gesagt haben, wir wollen raus, wir wollen leben, wir wollen feiern?
Ja, natürlich muss man dafür Verständnis haben, das ist die eine Sache. Aber ich habe ein ganzes Buch über Geduld geschrieben und sehen Sie, dass die Sache mit Geduld besteht darin, wie ein afrikanisches Sprichwort das am schönsten sagt, Geduld ist ein Baum mit bitteren Wurzeln, der süße Früchte trägt. Also der Punkt ist doch der, wenn wir jetzt leben und Party und so weiter machen wollen, dann verlängern wir den Zustand, indem wir genau das nicht tun sollten, und zwar auf unabsehbare Zeit. Und genau das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Also ich verstehe zwar sehr vieles, aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist ja eben nicht, dass ich jetzt alles mache und morgen die Welt kein Corona mehr hat.
Frau Krippner, wie war das bei Ihnen? Oder wie gucken Sie auf dieses Jahr mitfeiern?
Ja, also ich meine Kinder, die machen keine Party, das ist noch nicht so. Das heißt, die Diskussion gab es nicht. Ich würde Ihnen grundsätzlich recht geben, Herr Sutter, Sie haben ja vollkommen recht. Gleichzeitig würde ich schon auch diese Not, die man mit 20 Jahren vielleicht empfindet, auch schon ernst nehmen. Also ich muss sagen, dass ich gerade finde, dass diese junge Generation, die nach jetzt ihre Ausbildung starten wollte, die beispielsweise ihr Studium starten wollte, die ein Jahr ins Ausland gehen wollte, also all das entfällt schlichtweg. Ich habe auch sehr viel mit Studierenden noch durch meinen alten Beruf zu tun gehabt. Die sitzen zu Hause bei ihren Eltern wieder, werden so adoleszent also in so einer Phase da zu Kindern wieder oder sitzen alleine tatsächlich in noch nicht mal WGs teilweise und können noch nicht mal beim Studium irgendjemand dort sehen. Also auch wenn Sie in der Sache recht haben, Herr Sutter, empfinde ich, ja, glaube ich, das, worüber Sie eben auch schon gesprochen hatten, diese Kommunikationssache. Also man hätte, glaube ich, die Kommunikation oder die Ansprache etwas anders machen müssen an Stellen auch. Und sozusagen dieses Bild der feierwütigen Jugend, der wir jetzt Corona verdanken, ich glaube, das war tatsächlich eher kontraproduktiv.
Wir ziehen Bilanz.
Also, Herr Sutter. Da haben Sie mich vielleicht ein bisschen falsch interpretiert, dass ich das nicht ernst nehmen würde. Genau deswegen, weil ich es ernst nehme und viele und Sie auch und alle anderen auch, muss man sich überlegen, wie kommt man aus der Situation raus, um all das zu ermöglichen, von dem Sie sprachen. Das fehlt den jungen Menschen und natürlich fehlt es Ihnen.
Wir ziehen Bilanz im Corona-Jahr 2020 und tun dies mit Margarete Stach aus Breetz. Schönen guten Morgen, Frau Stach.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie haben Sie es erlebt?
Ja, also bei der ersten Welle hatten wir natürlich auch schönes Wetter und schauten uns immer an und sagten, wie dankbar können wir sein. Das eine ist, dass wir natürlich auch ein bisschen netter leben als in irgendeiner Hochhaussiedlung. Das andere ist, mein Mann ist viel jünger als ich und arbeitet noch kräftig, während ich in Rente bin. Und ich immer manchmal sagte, der einzige Nachteil ist wirklich, dass wir nicht zur gleichen Zeit jetzt auch Zeit füreinander haben. Und dadurch, dass er jetzt vermehrt dann im Homeoffice tätig war, war er dann einfach öfter zu Hause. Und wir haben es genossen.
Das ist toll. Das ist nicht bei allen Paaren so, darf man in Klammern sagen. Was haben Sie dann unternommen, Frau Stach? Woran haben Sie sich gefreut gemeinsam?
Aber letztendlich kamen wir auch mal runter zu rauchen. Oder er hat mal eine Pause eingelegt. So fährt er morgens und steht er morgens um 5 auf. Da schlafe ich noch. Und wenn er um 18 Uhr nach Hause kommt und wir essen zusammen, dann ist er meistens müde. Und das empfiehlt er. Und dadurch konnten wir spazieren gehen und uns an unserem Hund erfreuen. Ja.
Nun haben Sie einen interessanten Aspekt mit reingebracht, Frau Stach, indem Sie gesagt haben, wir wohnen auch besser oder schöner als andere. Herr Sutter, inwiefern ist Corona auch ein soziales Problem? Also inwiefern sind Ärmere anders betroffen als Reiche? Menschen, die in engen Wohnverhältnissen leben, natürlich anders betroffen als Leute, die ein großes Haus und möglicherweise einen Garten haben?
Ja, da ist die Forschung leider ganz eindeutig sozusagen. Je ärmer sie sind, umso stärker sind sie davon betroffen. Lassen Sie mich das ganz konkret machen. Also es gibt Evidenz dafür, dass die Sterberaten in den ärmeren Vierteln in amerikanischen Großstädten 4-5-mal so groß waren in der ersten Welle als wie für Weiße. Offensichtlich etwas reichere Personen, das ist die eine Geschichte. Also die Gesundheit ist ganz klar davon betroffen, weil sie ja häufig in Berufen sind, wo sie eben nicht ins Homeoffice gehen können, sich nicht absondern können. Ich bin gerade an einem sehr spannenden Forschungsprojekt in französischen Schulen dran, wo wir genau dieser Frage auch nachgehen, inwiefern Kinder aus unterschiedlichen Elternhäusern unterschiedlich in ihrem Entscheidungsverhalten betroffen sind von der Pandemie. Und da sehen wir etwas, was uns eigentlich ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. Wir finden, dass junge Menschen, 16- bis 18-Jährige sind in unserer Studie, sind da 600, 700 Leute, die aus ärmerem Elternhaus kommen, in ihrem Entscheidungsverhalten risikoscheuer werden. Das ist bei jungen Menschen aus besseren Familien, also besser verdienenden Familien, nicht der Fall.
Haben Sie ein Beispiel dafür, welches Risiko die nicht eingehen?
Ja, also wir messen das mit Lotterien. Also beispielsweise hätten Sie gern 5 Euro sicher oder eine Lotterie, wo Sie 10 Euro oder nichts verdienen können mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Und die nehmen praktisch schneller die sicheren Beträge, auch kleinere Beträge. Die nehmen auch schon bei 3 Euro den sicheren Betrag und nicht die Lotterie mit 10 oder 0. Risikoaversion allgemein ist einfach ein Problem. Sie sollten nicht super risikofreudig sein im Leben. Das nicht, man muss nicht alles ausprobieren. Ob Tollkirschen gut verzehrlich sind, ist keine gute Idee auszuprobieren. Aber Sie brauchen zum Beispiel für Unternehmertum, Sie brauchen für Bildungsentscheidungen auch ein gewisses Maß an Risikotoleranz, wie wir das nennen, dass Sie auch mal in Unsicherheit hinein investieren, nicht wissend, ob das sicher gut ausgeht. Und wenn Sie das nicht tun, dann bleiben Sie beruflich sozusagen früher stehen auf der Leiter und in vielen anderen Fällen auch haben Sie Nachteile. Also das ist einer der Aspekte, den wir gefunden haben, der sehr, sehr unangenehm ist, gesellschaftlich betrachtet nämlich. Ein zweiter ist, dass die Prosozialität von Menschen aus weniger verdienenden Elternhäusern abnimmt. Prosozialität, stellen Sie sich vor, Kooperationsbereitschaft, Bereitschaft auch mal fair zu teilen, Bereitschaft auch mal etwas abzugeben beispielsweise. Das ist natürlich, das muss man sich leisten können, das ist schon richtig. Aber die ganze verhaltensökonomische Forschung zeigt, dass Prosozialität, wie wir es halt nennen, also die Bereitschaft auch mal nicht nur an sich selber zu schauen, dass das insgesamt auch für beruflichen Fortschritt beispielsweise wichtig ist, weil wenige Leute sehr gut ankommen, die überhaupt nichts davon haben, wenn es um Teamwork oder auch soziale Strukturen einfach geht in Unternehmen. Und auch da weitet sich die Schere zwischen, sagen wir es jetzt ganz vereinfacht, zwischen Reich und Arm. Und das ist nicht sehr hilfreich, denn die verhaltensökonomische Forschung hat in den letzten Jahren genau versucht, diese Schere zu schließen. Mhm. Und wir sehen jetzt, dass der Corona-Schock diese Schere wieder öffnet. Also zumindest bei diesen französischen Jugendlichen, die wir da untersucht haben. Und ich fürchte, das dürfte auch über Frankreich hinaus gelten.
Mhm. Frau Krippner.
Ich will noch ganz kurz auf einen anderen Aspekt von Frau Stach aber zurückkommen, nämlich dieses Empfinden tatsächlich, jetzt mal unabhängig von der Wohnsituation, dass sie eben mehr Zeit mit ihrem Mann hatte. Ich glaube, das ist etwas, wenn wir darüber reden, was nehmen wir denn mit nach 2021, das ganz klar zeigt, vieles davon wäre ja auch in Zukunft möglich. Und wir müssen uns an eine neue Arbeitswelt gewöhnen, an eine Arbeitswelt, die tatsächlich das Private und das Berufliche besser zusammenbringt. Und das fand ich jetzt an dem Aspekt sehr, sehr deutlich und sehr eindrücklich in Ihrem Erleben.
Wie wird diese Arbeitswelt genau aussehen, Ihrer Vorstellung nach, die das Private und das Berufliche mehr zusammenbringt?
Also ich glaube tatsächlich, dass im Digitalen ganz viele Chancen stehen. Also ich wohne ja jetzt in Berlin, weite Wege. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, keiner von denen will in das zurück, was sie vorher hatten, nämlich 5 Tage die Woche vor Ort. Keiner von denen will aber auch dauerhaft im Homeoffice bleiben, sondern ich glaube, es geht genau um so eine Balance zu finden. Man muss beispielsweise Tage definieren, an denen man tatsächlich zusammenkommt. Und ansonsten stellen wir aber einfach fest, dass viele der Arbeit schlicht zu Hause möglich ist. Das verlangt aber ein Umdenken, in der Stelle auch von den Chefs und Chefinnen, denn es verlangt Vertrauen. Mhm. Meines Erachtens ist es aber so, man kann auch den ganzen Tag Kaffee trinken im Büro. Also sozusagen, ich glaube, dieses Vertrauen brauche ich sowieso immer und wenn ich ein gutes Betriebsklima habe, dann kann ich es auch haben.
Frau Stach, vielen Dank für Ihren Anruf aus Brez. 0800 22 54 22 54 ist heute unsere Telefonnummer für Ihren Jahresrückblick, aber auch den Ausblick auf 2021. Wenn Sie lieber eine Mail schreiben, dann an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Freunde treffen, Feste feiern, reisen, Angehörige im Heim besuchen. Was bisher immer selbstverständlich war, das wurde ab Februar zur Ausnahme. Welche Folgen hat das gehabt? Darüber sprechen wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit unseren Gästen Dr. Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin und Professor Matthias Sutter, Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Und wir sprechen mit Ihnen, zum Beispiel mit Frank Mertens in Pforzheim. Schönen guten Morgen, Herr Mertens.
Herr Sutter, guten Morgen zusammen in die Runde. Was ich für 2020 und ich denke auch für 2021 Ich sage mal, was ich kritisiere dahingehend, dieser Nichtzusammenhalt unserer Bundesländer. Es betrifft uns alle. Und das ist das Schlimme, dass sie etliche Sitzungen gehabt haben. Und jetzt hatten sie eine Endsitzung, sie halten alle zusammen und schon schießt wieder irgendjemand dagegen. Mir kommt es manchmal so vor, wir haben 16 Bundesländer und 16 Landesfürsten. Ja, jeder so, wie es braucht. Und die Bevölkerung, wenn die das durcheinander sieht, wem oder wie sollen die denen vertrauen, ja, was dabei rauskommt? Das ist für mich für 2021 die Ansicht. Und dann ist natürlich noch eins, es stehen die Bundestagswahlen an und da wird dann mehr parteipolitisch reagiert, wie das mal auf die Bevölkerung zugeht.
Herr Mertens, was hat das denn bei Ihnen ausgelöst, dieser Nichtzusammenhalt der Bundesländer? Also haben Sie jetzt weniger Vertrauen in die Politik als vorher?
Ich muss mal sagen, ich bin da immer ein bisschen skeptisch gewesen. Und ich muss mal ehrlich eins sagen, zum Beispiel die Frau Merkel hat ja schon im März gewarnt, dass das alles nicht leicht wird. Ja? Mhm. Und sie ist ja in der Hinsicht immer kritisiert worden. Und im Endeffekt ist ja auch das passiert, was sie gesagt hatte, ja, und da wollte ja keiner drauf reagieren, ja, und dann kommt mit einmal dieser sogenannte Zusammenhalt, der wiederum kein Zusammenhalt ist, ja.
Frau Krimpner, Sie nicken.
Ja, Herr Mertens, ich kann vieles davon sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, es ist sehr schwer nachvollziehbar. Das gab ein Beispiel in Berlin oder Brandenburg. In Berlin durfte man nicht mehr gemeinsam singen. In Brandenburg durfte man gemeinsam singen. Das ist eine Kleinigkeit, aber es ist schwer zu verstehen, warum ein Chor das in der einen Situation darf, der 10 Kilometer entfernt ist und in der anderen nicht. Also das ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde trotzdem auch nochmal sagen, Sie haben jetzt gesagt, so, na, es gab gar keinen Zusammenhalt oder haben gesagt, es gibt sehr wenig Zusammenhalt an der Stelle. Also am Anfang hat es doch eigentlich ganz gut funktioniert. War das nicht Ihr Eindruck? Also am Anfang haben Sie sich doch beim Lockdown ganz gut drauf einigen können, beim ersten Lockdown.
In der Hinsicht vielleicht ja, weil das für auch die Politiker und die Entscheidungsträger was ganz Neues war. Sie mussten sich zusammenreißen, sie mussten Informationen weitergeben. Das hat eine Zeit lang funktioniert und dann mit einmal ein totales Durcheinander. Ich glaube, mir geht es nicht nur so, sondern auch vielen anderen Bundesbürgern.
Ja, ich glaube, das ist das Problem des Föderalismus an der Seite, der viele Stärken hat, aber tatsächlich ein Problem darstellt. Also ich verstehe das und gleichzeitig hatte ich tatsächlich diesen Eindruck, mich hat das eigentlich erstaunt, dass es so gut funktioniert hat. Also was überhaupt möglich ist an Einigkeit der Länderchefs und der Bundeskanzlerin. Und dann zerfleddert es allerdings in der Tat. Und ich glaube, das hat viel Vertrauen gekostet. Und da müssen wir tatsächlich, da müssen die Politikerinnen und Politiker drüber nachdenken, ob es das wert ist. Aber ich nehme daraus tatsächlich auch mit, muss ich sagen, irgendwie einen ganz positiven Blick darauf, was offensichtlich in Katastrophenfällen auch möglich ist. Und da sind wir aber vielleicht bei Herrn Sutters Thema, dem Thema der Geduld, denn das hat nicht ganz so lange funktioniert. Also so richtig durchgehalten haben Sie nicht, oder Herr Sutter?
Nein, nicht wirklich. Aber ich würde gerne was anderes zum Herrn Mertens noch sagen, so praktisch schnell mal die österreichische Perspektive. Das österreichische Epidemiegesetz war in diesem Fall aus meiner Sicht in Österreich ein großer Vorteil, weil das legt klar nahe, wenn eine staatsweite Epidemie und wir haben eine weltweite Pandemie vorherrscht, dass dann die Gesundheitsagenten beim Bund liegen und nicht bei den Ländern. Also die Länder spielen da mit, logischerweise, da gibt es auch Absprachen. Und trotzdem ist die erste Ansage, kommt vom Bund. Deutschland hat das aus bekannten historischen Gründen nicht ganz so geregelt irgendwie. Und das führt natürlich dazu, dass sie 16 verschiedene Gesundheitssysteme, ich möchte nicht von den 400 Gesundheitsämtern auch noch sprechen, was tatsächlich zum Teil Probleme bereiten kann. Jetzt kommt das Ganze natürlich aus einer sehr, sehr guten Überlegung. Das, was die katholische Soziallehre das Subsidiaritätsprinzip getauft hat, dass sie praktisch die Ebene einer Organisation, einer Institution ein Problem lösen lassen sollen, und zwar die unterste, die das auch schafft. Und es ist leider ausgesprochen schwer zu definieren, wo das tatsächlich der Fall ist. Braucht man wirklich Bayern gleich wie Mecklenburg-Vorpommern, wenn die Zahlen 1:5 oder 1:10 sind, wie sie zum Teil im Frühjahr waren? Muss nicht zwingend sein. Da kann ein Bundesland anders reagieren wie das andere. Mhm. Dass diese völlig unkoordinierte Kommunikation zum Teil sehr viel Vertrauen gekostet hat, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, glaube ich. Das ist etwas, was alle Politologen, und ich bin keiner, ich bin nur ein Laie, der da mal mitliest, was alle Politologen sagen, sobald die Nachrichten widersprüchlich werden, zerstören sie das Vertrauen der Bürger. Und das Problem besteht ja darin. Und damit halten sich die auch nicht mehr an die regionalen, heißt Bundesländer, Regeln. Und das ist das eigentliche Problem dabei.
Aber Herr Sutter, war es nicht richtig, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern auf die Bevölkerung zu gucken und zu sagen, bei uns sind die Zahlen nicht so schlecht, deshalb gehen wir lockerer damit um als beispielsweise die Bayern. Sonst hätten die Mecklenburg-Vorpommern gesagt, geht's noch? Wieso müssen wir dafür büßen, dass es in Bayern schlechte Zahlen gibt? Das war doch klug von der Politik.
Das ist genau das, was ich mir vorhin mit dem Subsidiaritätsprinzip versucht habe zu veranschaulichen. Ja, natürlich ist das klug, selbstverständlich. Die Frage ist dann ein bisschen, ab wo fängt man an zu glauben, dass die Unterschiede gar nicht mehr so groß sind, dass ich jetzt verschiedene Regeln brauche. Also das Beispiel von der Frau Krippner ist ja köstlich. Ja. Chor singen, ja oder nein, in 10 Kilometer Distanz finde ich total herrlich. Jetzt natürlich daran scheitert keine Pandemiebekämpfung, wenn es da auch mal kleine Unterschiede gibt. Aber ja, sehr hilfreich ist es nicht.
Mhm. Herr Mertens, was nehmen Sie mit aus diesem Jahr ins neue Jahr?
Das ist mich nicht erwischt. Also bisher versuche ich mich da an die Regeln zu halten und mich dementsprechend zu verhalten, gesamt gesehen. Ich drücke allen Menschen in der Bundesrepublik die Daumen, dass das auch auf die Reihe geht und dass sie gesund bleiben. Und fürs neue Jahr, dass wir das irgendwo in den Griff kriegen, trotz aller Skepsis, ja.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Pforzheim und wir gehen zu Sigrun Wunderlich nach Unterfranken. Guten Morgen, Frau Wunderlich.
Guten Morgen allerseits. Ja, für mich ist die Frage Krise oder Chance einfach etwas, worüber ich nachdenke. Mhm. Und ich war schon vorher ein Mensch, der eher konsumkritisch gedacht hat. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, mich damit zu beschäftigen und habe für mich selber festgestellt, dass das Konsumieren eigentlich bis in die Kontakte, bis in die Art zu reisen, bis in menschliches Miteinander eigentlich reinreicht. Weil ich kann natürlich, wenn ich einen Wochenendtrip mache, die Stadt, in die ich fahre, eigentlich nicht wirklich erfahren. Ich kann nicht wirklich intensiv Kontakt aufbauen dazu. Und bin vielleicht auch nach einer Weile etwas überfüttert von alledem. Und stelle jetzt eben fest, ja, wir haben in vielen vielleicht die Quantität verloren. Aber stelle auch in meinen Kontakten fest, es gibt eine Intensität, die wunderschön ist, wenn man eben nicht dauernd die Chance hat, sich zu treffen. Und habe jetzt auch angefangen, mal drüber nachzudenken, wie werden denn zum Beispiel die Kleider produziert, die ich anziehe. Mhm. Und fand ein ganz interessantes kleines Label von einer jungen Frau, die zu den Stoffen, die sie in Afghanistan auftreibt, auch die Geschichte der Frau miterzählt. Also ich bekomme das Kleid und die Geschichte. Und das sind für mich jetzt alles wirklich wertvolle Denkanstöße, darüber nachzudenken, wie will ich denn leben?
Also einmal ist die Qualität, Frau Wunderlich, der Begegnungen, der zwischenmenschlichen Begegnungen bei Ihnen anders geworden, wertvoller geworden. Und dann sind Sie eben auch nochmal ins Nachdenken darüber gekommen, brauche ich eigentlich so viel? Und wenn ja, was brauche ich? Und wenn ich weiß, was ich brauche, was hole ich mir? Also wie wähle ich aus, was ich zum Beispiel trage? Glauben Sie, dass das im Moment nur für Sie wirkt oder glauben Sie, dass das für viele Monate, wenn nicht gar Jahre, so ein neuer Lebensentwurf sein könnte?
Ich denke eher Zweiteres, weil die Zeit ist ja lang genug, darüber nachzudenken. Und ich war sicherlich schon immer ein Mensch, der gern über Dinge nachgedacht hat. Ja? Aber, also ich merke es gerade eben, ich versuche so im Dorf, in dem ich lebe, mit Menschen ein Spiel anzufangen, Kaffee für eine Stunde. Ein Haushalt darf ja den anderen noch besuchen. Und ja, wir haben jetzt angefangen, so Kaffee zu spielen. Ich schreibe einem Haushalt, ich habe von 17 bis 18 Uhr mein kleines Kaffee offen, dann kommen die, setzen sich an meinen Tisch, wir spielen perfektes Café mit Speisekarte, sie kriegen einen Espresso und gehen wieder. Aber wir haben in der kurzen Zeit uns wirklich ausgetauscht, uns wirklich geöffnet. Und da sehe ich die Chance. Weil die Hektik des ständigen Konsumierens macht uns eher zu. Das habe ich jetzt so für mich erkannt. Ja? Mhm. Macht mich eher zu. Mhm. Und die Idee, wirklich aufzumachen, über Dinge zu sprechen, die uns wirklich angehen, das ist für mich eine Riesenchance. Und ich denke, dass ich das auch beibehalten werde, weil das macht mich glücklich.
Frau Wunderlich, ganz herzlichen Dank für diesen Anstoß aus Unterfranken. Kaffee für eine Stunde, das können wir uns alle mal irgendwie fürs nächste Jahr mit aufschreiben. Der Slot zum Kaffee trinken. Frau Krippner, wenn man mal bedenkt, wie viel Raum der Klimawandel und der Umweltschutz 2019 eingenommen haben und wie oft Jugendliche auf die Straße gegangen sind letztes Jahr und sich mit Fridays for Future eine Stimme verschafft haben, dann sind diese Themen in diesem Jahr natürlich komplett verdrängt worden. Hat die Corona-Pandemie trotzdem ein Nachdenken im Hinblick auf Energie- und Ressourcenverbrauch bewirkt?
Ja, also man kann dazu, glaube ich, zweierlei sagen. Das eine, was ich sehr auffällig finde, ist, dass ja tatsächlich man auch messen kann, dass es im Moment der Umwelt besser geht als vorher. Ja, wir reisen weniger, weniger Flugzeuge sind unterwegs. Das alles kann man ja tatsächlich sehen, wirkt sich aus. Da ist allerdings meine Befürchtung, dass sobald wir wieder reisen können, dass alles wieder möglich ist, sich wir wieder in den alten Trott kommen. Sie sprachen gerade Fridays for Future an. Das hat für mich zwei ganz interessante Aspekte. Das eine ist, dass man daran sehr gut sehen kann, dass digital auch nicht alles kann. Also Fridays for Future hat eine für mich unfassbare Wirkung entfaltet, die sich ja wirklich in den Wahlergebnissen wiedergespiegelt hat, in konkreten Diskussionen. Und das haben die erreicht dadurch, dass die auf die Straße gegangen sind. Und die sind ja nicht weg, sondern Fridays for Future ist immer noch da und sie versuchen, sich digital zu organisieren, weil sie tendenziell zu den Menschen gehören, die sich eben an diese Regeln halten. Und sie können dort nicht die gleiche Macht entfalten. Und da zeigt eben, dass nicht alles ohne Präsenz geht. Das Zweite ist, dass wir, glaube ich, was lernen sollten aus dieser Pandemie und aus dem, was alles möglich war. Ja, wir haben eben geschafft, ein ganzes Land in den Lockdown zu schicken. Wir haben es jetzt nochmal geschafft. Wir haben es geschafft, einmal zumindest die Zahlen zu drücken. Das alles war möglich durch Anstrengungen von allen Seiten, die gesellschaftlich gehalten waren, die man sich vorher hat nicht vorstellen können. Und tatsächlich glaube ich, dass junge Leute, Fridays for Future und auch andere Menschen zu Recht die Frage stellen, warum können wir das nicht auch mit dem Klimawandel machen? Denn da ist genauso 5 nach 12, wie es mit Corona 5 nach 12 ist.
Herr Sutter, wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, die Antwort auf Frau Krippners letzte Frage ist eigentlich ziemlich einfach. Das sind zwei vollkommen verschiedene Krisen in folgendem Aspekt. Das eine, die aktuelle Pandemie, ist eine Gesundheitskrise, die jeden unmittelbar jetzt und im Moment betreffen kann und wo Sie die Folgen innerhalb von 14 Tagen sehen, bis hin zum Versterben. Im anderen Fall sehen Sie diese Konsequenzen nicht sofort. Sie sehen sie zum Teil in Jahren, im schlimmsten Fall in Jahrzehnten. Und wenn es sowas wie Irreversibilitäten gibt, beispielsweise im Klima oder beim Golfstrom beispielsweise, dann ist es zu spät, wenn Sie es sehen. Und das sind zwei fundamental andere Aspekte. Und der Mensch ist nicht dazu programmiert durch seine historische Genese, dass er solche Art von Krisen gut beherrschen kann. Also wir wissen aus der verhaltensökonomischen Forschung beispielsweise auch, dass sich Leute allein schon schwer tun, sich vorzustellen, was in einem Jahr ist oder was in 5 Jahren ist oder was in 10 Jahren ist oder wie Handlungen, die sie heute treffen in 10 Jahren, was für Auswirkungen die haben können. Zum einen ist es schwer vorherzusagen, okay, aber zum anderen ist es auch einfach nicht das, wie der Mensch tickt. Ja? Wenn das Mammut vor der Höhle schreit, dann zurück in die Höhle. Das ist sozusagen die Reaktion. Aber wenn das Wetter mal 5 Grad wärmer ist an dem Tag, dann rennt er deswegen nicht gleich in die Höhle, der Mensch. Und das macht die Bewältigung von diesen zwei völlig verschiedenen Krisen, so, und zwar von der Art her nämlich, das ist wichtig, so unglaublich diffizil. Ich glaube, was man lernen kann aus der Corona-Krise ist Folgendes, dass wir überlegen müssen, wie gehen wir mit solchen Situationen um, wo praktisch das ganze Land, um nicht zu sagen die ganze Welt, gleichzeitig betroffen ist. Und da hat man viel Koordinations, gelernt, wie Koordination zum Teil besser funktionieren kann, über die Grenzen hinweg, über die Landkreise hinweg und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was uns bei nächsten Krisen helfen wird können. Ob die Klimakrise je diese Unmittelbarkeit bekommt oder nicht, das, und wo man dieses Wissen dann anwenden kann, kann ich noch nicht vorhersagen.
Ja.
Aber ich möchte einfach sagen, das kann man nicht einfach übertragen.
Mir ist noch nicht ganz klar geworden, Herr Sutter, was wir lernen können für andere Krisen aus der Corona-Krise.
Ja, also das, was zum Beispiel der Herr Mertens gesagt hat, Kommunikation, und zwar einheitliche Kommunikation, ist wichtig.
Okay.
Ja? Oder auch beispielsweise, also zum Beispiel eine der Fragen, die ja jetzt immer wieder diskutiert ist, wie ernst ist das Virus wirklich? Und dann laden Sie natürlich in einer Talkshow jemand ein, der meint, es sei ernst, und jemand, der die konträre Position vertritt. Aber im Klimawandel zum Beispiel wird das auch ganz gerne gemacht bei Diskussionen. Und wenn Sie aber den Konsens in der Wissenschaft anschauen, der ist zum allergrößten Teil, dass die Krise ernst ist. Und dieser allergrößte Teil wird nicht reflektiert in der Zusammensetzung von öffentlichen Diskussionen, sondern gibt es den einen, der sagt, das ist ernst, und der andere, es wäre unernst. Und das wirkt dann so, als ob beides gleichberechtigte Positionen wären, die auch noch gleich häufig wären. Und das ist beispielsweise nicht der Fall.
Ich würde gerne Kemal Özelgun mit in unsere Runde reinnehmen. Er ruft uns an aus Erlangen. Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Erlangen.
Herr Özelgun, Sie haben uns gerade zugehört. Ich nehme an, aktiv zugehört. Was denken Sie, welcher Wandel ist möglich durch die Corona-Krise? Inwiefern kann uns das bei weiteren Krisen helfen, was wir in diesem Jahr alle zusammen erlebt haben?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, wir sollten mal sehen, was ich wahrnehme, wir leben in einer Leistungs- und Spaßgesellschaft. Dabei ist ganz wichtig die Reihenfolge, erst die Leistung, dann Spaß. Und das ist unsere Gesellschaft. Und vieles, was nicht da reinpasst, fällt raus. Diese Pandemie hat deutlich gemacht, dass wir Menschen ausgegrenzt haben. Ich will hier ein Beispiel nennen mit der Fleischindustrie. Die Menschen, die da ausgebeutet wurden, diese Leiharbeiter in der Fleischindustrie, das war ja jahrelang bekannt. Wir haben da weggeschaut. Die Gesellschaft hat da weggeschaut. Das war nicht relevant. Durch die Pandemie sind sie plötzlich aber für uns relevant geworden, weil wir sie bräuchten, weil dann eben sie als Träger für uns gefährlich geworden ist. Wir müssen vielleicht dann eine andere Einstellung dazu bekommen. Ich will Ihnen ein Beispiel aus meiner Stadt, in der ich lebe, geben.
Erlangen?
In Erlangen, das ist eine reiche Stadt. Wir haben hier eine Tafelausgabe. Da stehen Menschen draußen und warten auf diese Lebensmittel. Es gibt keine räumliche Möglichkeit für diese Menschen, weil eben das da dort nicht passend ist, räumlich nicht passend ist. Und die Stadt unternimmt seit Jahren nichts dagegen. Diese Menschen sind nicht irrelevant. Zumindest für die Stadt Erlangen. Jetzt ist es so, diese Aha-Regeln dort einzuhalten, bei diesen Witterungsverhältnissen für die Menschen, ist es sehr, sehr schwierig. Das heißt, die sollten diese Menschen, wenn sie dann irgendwo dann zusammen da stehen in der Kälte, müssen dann steigen dann in den Bus ein oder irgendwo hin, und wahrscheinlich ist es sehr, sehr gefährlich, dann auch dann andere Menschen anzustecken. Worauf ich hinaus will, wir können nicht mehr wegschauen, dass da bestimmte Gesellschaftskreise oder Gruppen in der Gesellschaft, nur weil wir eben uns konzentrieren auf Leistung und Spaß, dass die eben rausfallen. Unsere Gesellschaft muss vielleicht dann auch eine andere Betrachtung gegenüber diese Menschen. Und das hat Pandemie eben deutlich gemacht.
Ja, Herr Özelgun, hat das denn bei Ihnen zur Folge, dass Sie sich jetzt zum Beispiel stark machen dafür, dass was passiert, dass sich Dinge verändern, dass Sie sagen, ich als Privatmensch nehme aus diesem Jahr mit, ich möchte mich einfach mehr engagieren. Ich möchte zum Beispiel mehr Nachbarschaftshilfe leisten. Ich möchte mich sozialer engagieren. Ich möchte zur Tafel gehen. Ich möchte bei der Tafel helfen. Ist sowas irgendwie bei Ihnen als Folge rausgekommen?
Nee, nicht als Folge. Ich habe das auch vorher schon gemacht.
Vor der Pandemie.
Also das hat damit nichts zu tun. Mhm. Also man hat entweder die Einstellung oder man hat sie nicht. Das ist nicht für mich nicht entscheidend. Mhm. Für mich ist aber entscheidend, deswegen habe ich auch angerufen, dass bestimmte Missstände in unserer Gesellschaft, wo wir immer weggeschaut haben, deswegen habe ich das eben deutlich gemacht. Auch Fleischindustrie war eben ein typisches Beispiel. Oder das, was in meiner Stadt ist. Seit Jahren versuche ich da dagegen, ich war bei zig Politikern, Kommunalpolitikern hier in Erlangen, wenig Erfolg. Also das ist bekannt, dieses Missstand dort. Dass unsere Mitbürger, dass meine Mitbürger dort in dieses Prozedur ausgesetzt sind, dass sie eigentlich diskriminiert werden, meiner Meinung nach, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und ich kann mich dafür einsetzen und ich würde mich auch weiterhin dafür einsetzen. Das ist jetzt unabhängig von Pandemie. Aber ich wollte nur, dass die Pandemie das nochmal deutlich gemacht hat.
Herr Özelgun, das ist sehr deutlich geworden, Ihr Engagement, was Sie hatten und was Sie weiterhin betreiben werden. Vielen Dank für diesen Anstoß aus Erlangen. 0800 22 54 22 54 bleibt unsere Telefonnummer noch bis 11 Uhr, weil wir heute Bilanz ziehen. Wenn Sie uns lieber eine Mail schicken, dann unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Mir liegt die Mail von Helmut Feißl aus St. Ingbert vor und die kommt nach 10 Uhr dran hier bei uns im Programm.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Homeoffice, Homeschooling, Nachbarschaftshilfe, AHA-Regeln, Solidarität mit Eltern und Kranken, Rücksicht, Verzicht, Proteste. Wir haben in diesem Jahr eine Menge Phänomene erlebt, die wir bisher noch nicht kannten. Und wir fragen deshalb heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, was Sie aus diesem Jahr mitnehmen. Wie war das für Sie, mit Verwandten und Freunden auf Distanz zu leben? Welche schlechten, aber auch welche schönen Erlebnisse waren mit diesem Jahr verbunden? Und wofür sind Sie dankbar? Mit welcher Hoffnung gehen Sie ins neue Jahr? Erzählen Sie uns von Ihrer Bilanz unter 0800 22 54 22 54 und diskutieren Sie mit unseren Gästen, Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin und Matthias Sutter, Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Mails können Sie natürlich auch schicken, gespräch@deutschlandfunkkultur.de und Helmut Feistl aus St. Ingbert hat sich fürs Schreiben entschieden. Meine Anmerkung zu Ihrer Sendung wäre der Gedanke, dass alle die Aufwendungen und Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie später auch gut wären zur Bekämpfung des Hungers in der Welt, wodurch mehr Menschen sterben als an Corona. Da aber kein Reicher davon betroffen ist, wird dies wohl nicht geschehen. Frau Krippner, was sagen Sie zum Gedanken von Herrn Feistl aus St. Ingbert?
Ja, also zum ersten Mal ein toller Impuls natürlich, was gegen den Hunger in der Welt zu tun. Damit, denke ich, kann sich die Kirche gut identifizieren. Ich glaube, das sind aber tatsächlich ein bisschen spielt das Dinge gegeneinander aus, die jetzt wiederum ich nicht ganz beieinander sehe, weil ich auch sagen würde, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona nicht alleine darauf beruhen, dass auch reiche Menschen davon betroffen sind, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung und das wäre mir an der Stelle schon wichtig. Also dass das, glaube ich, jetzt mal nicht so als eine Reiche und die Armen ausspielen kann, ungeachtet dessen, dass eben, was wir jetzt auch schon mehrfach hatten, vor Corona eben nicht alle gleich sind, sondern dass tatsächlich auch natürlich was mit verschiedenen sozialen Verhältnissen zu tun hat, wie ich damit umgehen kann. Zum anderen glaube ich, also das vielleicht nur so als kleiner Impuls, bevor wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Ich glaube, man kann sich angesichts dessen jeder nochmal fragen, was kann er denn tun, was kann sie denn tun? Das wäre ein Wunsch von mir, also tatsächlich auch nochmal darüber nachzudenken. Die Weihnachtsgeschäfte haben jetzt zu. Mhm. Vielleicht kann ich was spenden stattdessen. Das ist insofern ein Impuls, der bei mir auf sehr offenen Ohren trifft und wo ich mich freuen würde, wenn bei vielen auf offene Ohren träfe.
Das passt wunderbar zu dem, was Agnes Kaisers aus Köln schreibt. Mein Blick im Corona-Jahr hat sich noch mehr global geweitet und mir noch mal stark gezeigt, wie gut es uns in einem der reichsten Länder der Welt geht. Deswegen handeln. Ich habe wie fast alle nicht verreisen können. Das Geld für einen Großteil einer solchen Reise habe ich in diesem Jahr gespendet. An Bündnis hilft.
Ja, großartig.
Florian Streyer ruft uns an aus Essen. Guten Morgen, Herr Streyer.
Guten Morgen, alles Gute. Hallo, hi. Im Grunde ist die Idee eine einfache. Was macht das mit der jungen Generation?
Sie wollen wissen, was die Pandemie mit der jungen Generation macht.
Genau.
Ja.
Die Idee ist vielleicht an die Experten, an die Forscher, dass das sich abbildet, dass da was übrig bleibt, dass da raus eine Situation entsteht, die sich im Moment nicht erklärt, aber die vielleicht übrig bleibt.
Ja, die Frage gebe ich sehr gerne weiter, Herr Streyer, werde mir aber an Sie gleich auch schon die Frage notieren, was bleibt denn für Sie übrig aus diesem Jahr? Darüber können Sie ja schon mal nachdenken. Frau Krippner oder Herr Sutter, Herr Streyer möchte wissen, was so für die Jugendlichen übrig bleiben wird aus diesem Jahr. Wie ist das möglicherweise für Ihre Kinder, Herr Sutter? Ich vermute, Sie sprechen mit Ihren Töchtern darüber. 16 und 21 Jahre alt.
Selbstverständlich. Lassen Sie mich aber den Horizont ein bisschen erweitern über meine zwei lieben Töchter hinweg. Also es gibt sehr viele verschiedene Dimensionen, die man dabei bedenken muss und die Zukunft dieser jungen Menschen beeinflussen werden. Fangen wir mit einem einfachen Aspekt an, der darin besteht, dass die wirklich massiven Schwierigkeiten der Schulausbildung in diesem ganzen Kalenderjahr, und ich fürchte ja, die werden uns noch mehrere Monate begleiten, tatsächlich zu Wissensverlusten führen wird. Das ist sehr schlecht. Also da kann man wirklich sehen, sozusagen in anderen Studien, bildungsökonomischen Studien zeigt sich, dass wenn mal irgendwo durch irgendeinen externen Schock, durch eine große Krise beispielsweise, Schule für mehrere Monate ausfällt, was bei uns nicht ganz so krass war, aber jetzt als Vergleich herangezogen werden soll, dann haben die Leute wirklich, die jungen Menschen, über Jahrzehnte hinweg schlechtere Aufstiegschancen und auch schlechtere Gehälter tatsächlich. Das ist die eine Seite. Und da werden wir sehr, sehr viel Nachholbedarf haben, dass wir ab dem hoffentlich Schuljahr 2021/22, wenn das mit den Impfungen klappt, dann sehr, sehr viel aufholen werden müssen. Und zwar global letztlich. Und das ist eine der großen Herausforderungen. Die nächste große Herausforderung wird eine ganz große wirtschaftliche Herausforderung sein. Wir werden nämlich, auch wenn wir jetzt natürlich mit Hilfspaketen nur so um uns werfen, werden wir die irgendwann auch mal zurückzahlen müssen. Und das werden nicht nur Leute machen, die sehr alt sind, sondern das werden auch Leute machen, die sehr jung sind, mit Steuerbelastungen etc. Also auch das ist ein negativer Aspekt, der letztlich unserer Gesellschaft und insbesondere unserer Jugend die nächsten Jahre und Jahrzehnte auf den Kopf fallen wird. Hoffentlich nicht so stark, aber trotzdem. Da zeigt sich zum Beispiel, dass es unglaublich wertvoll war, dass Deutschland die letzten Jahre budgetär sehr, sehr vorbildlich gehaushaltet hat und auch Überschüsse zum Teil hatte unter Finanzminister Schäuble. Da hat man jetzt nicht so sehr viel starke Schuldenaufnahmen, wie man das sonst hätte. Also das ist zumindest ein abfedernder Effekt. Ich stoppe mal hier, vielleicht will die Frau Krippner einen ganz anderen Aspekt.
Nee, die Frau Steinhauer möchte noch von Ihnen was wissen. nämlich, ich möchte wissen, was das bei Ihren Töchtern auslöst. Also spüren Sie da eine sehr starke, eine Angst vor der Zukunft, die vorher noch nicht da war? Oder im Gegenteil, dass Sie sagen, Mensch, jetzt erst recht, wir müssen anpacken, wir müssen schauen, dass wir es irgendwie... Dass wir es geregelt kriegen, dass wir die Kuh vom Eis kriegen, dass wir die Zukunft gestalten können und dass wir uns eben jetzt nicht ängstlich zurückziehen. Also was macht das mit Ihren Jugendlichen?
Nein, das zum Glück nicht. Also die haben jetzt deswegen keine Ängste, also zumindest nicht keine, über die sie mit mir sprechen würden im Moment, sagen wir es mal so. Nein, ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist. Nein, was aber natürlich klar gesehen wird und was wir als Eltern auch wahrnehmen, denen fehlt einfach der Umgang mit Freunden und Freundinnen notwendigerweise. Und das ist eine Art von sozialer Isolation, die auf Dauer, glaube ich, niemandem gut tut. Aber insbesondere, weil man in dem Alter natürlich erst so wirklich den größeren Freundeskreis aufbaut, da sehr, sehr schmerzhaft tatsächlich ist. Und das ist etwas, was, also meiner jüngeren Tochter fehlt es einfach, dass sie in Schule gehen kann. Wir haben jetzt in Tirol seit faktisch Mitte Oktober Distance Learning für ihre Altersstufe. Und das ist einfach überhaupt nicht lustig. Und das geht jetzt mindestens noch bis 18. Januar. Und da würde sie schon sehr hoffen, und wir ehrlich gesagt auch, dass einfach sowas wie ein geregelter Alltag wieder kommt. Und zwar nicht deswegen, weil wir es nicht wahnsinnig nett finden, sie zu Hause zu haben, sondern weil sie ja selber auch ein Bedürfnis wäre. Ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr menschlich.
Ja. Frau Krippner.
Ja, vielleicht nur ganz kurz ergänzend dazu. Ich finde das sehr spannend, bei meinen Kindern zu beobachten, wo ich tatsächlich dachte, naja, gut, die sind klein, so, die sind sowieso gerne zu Hause, ist alles schön für sie. Meine 4-jährige Tochter, die hat in ein Freundesbuch eintragen müssen oder eben mit Hilfe meines Mannes, was ihre schönste Erinnerung ist. Und die Antwort darauf lautete, als es noch kein Corona gab. Und das hat mich echt umgehauen, das war jetzt gerade. Und da habe ich gedacht, also ich erwarte, wie Sie, Herr Streyer, wirklich mit Spannung, was die psychologische Forschung dazu macht. Also das ist ja jetzt, meine Tochter lebt seit ein Viertel ihres Lebens in diesem Zustand. Und mich würde sehr interessieren, was sich dann tatsächlich in der Zukunft, ich glaube, das kann man noch gar nicht abbilden, also ob sich da irgendwas einschreibt. Gleichzeitig Menschen sind resilient, Kinder sind besonders resilient sehr häufig und das ist meine Hoffnung.
Ja. Das Einschreiben ist genau das zentrale Wort aus meiner Sicht tatsächlich. Das ist irgendwas Epigenetisches oder wie das auch immer heißen mag. Aber ich befürchte, dass das bleibt.
Herr Streyer,
länger, wenn man, als wir denken im Moment. Und ich meine das positiv. Das kann ich auch einschreiben im Sinne von mehr Empathie, mehr Miteinander, mehr Spüren der eigenen Lebensrealität und des Voranschreitens.
Herr Schreier, wenn man...
Sinne, das ist aber alles,
Herr Schreier, wenn man Sie bitten würde, Ihre schönste Erinnerung dieses Jahres 2020 zu notieren, so wie die Tochter von Frau Krippner das machen sollte, was wäre diese schönste Erinnerung?
Das ist ganz einfach. Eines nur zu sagen bliebe, was es nicht gibt, zu viel Liebe.
Das ist sehr schön.
Florian Schreier, herzlichen Dank für diesen Anruf aus Essen. Beendet mit einem Vers. Eine Familie aus Berlin schreibt, gerne möchte ich unsere Perspektive in das Gespräch einbringen, denn für uns hat sich nicht so viel geändert. Wir haben einen schwerbehinderten Sohn, der zur Risikogruppe gehört. Für uns hat es sich gut angefühlt, dass auf einmal alle mitmachen müssen und insgesamt viel mehr darauf geachtet wird, Ansteckung zu vermeiden. Diesen Ausnahmezustand leben wir seit der Geburt unseres Sohnes und wir haben gelernt, damit umzugehen. Es würde mich freuen, wenn die Perspektive der Menschen, die schon vor Corona kein normales Leben hatten, mehr Berücksichtigung findet. Denn so unnormal ist es nicht. Es gibt viele von uns. Frau Krippner, ich frage mich gerade, ob sowas auch ein Thema für die Evangelische Akademie zu Berlin sein könnte, dass man nach so einem Jahr wirklich die Perspektive der Menschen, die schon vor Corona kein normales Leben hatten, mehr in den Mittelpunkt rückt.
Ja, ist notiert als Hausaufgabe, ist auf jeden Fall auch eine Hausaufgabe für die Kirche allgemein, würde ich sagen. Also tatsächlich habe ich das mit Spannung auch noch in einem ganz anderen Feld verfolgt, nämlich die Perspektive von Alleinerziehenden, die auch teilweise gesagt haben, ich bin auf Twitter unterwegs, da habe ich viele gelesen, die so gesagt haben, naja, mein Leben ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht anders. Schon vorher war ich von vielen sozialen Kontakten ausgeschlossen. Schon vorher war das, worüber jetzt alle reden, eine Art Allgemeinzustand für uns. Und ich glaube, es ist unsere Hausaufgabe für Kirche, für Akademie, auf so etwas aufmerksam zu machen.
Anna Rupert ruft uns an aus Kornbach bei Plauen. Guten Morgen, Frau Rupert.
Guten Morgen.
Erzählen Sie uns, wie Ihr Jahr für Sie war? Was waren die Höhepunkte, was waren die Tiefpunkte?
Also, ich gehe jetzt noch in die Schule, in die 10. Klasse momentan. Mhm. Und wir wurden jetzt, diese Woche wurden wir auch wieder nach Hause geschickt und es ist insgesamt ein Durcheinander irgendwie. Und die Wochen, wo wir jetzt in der Schule waren, die waren schon mit die schönsten, weil da war mal alles normal, da konnte man wieder richtig Unterricht machen, aber dann werden wir zwischendurch wieder nach Hause geschickt. Wir hatten auch noch vor den Sommerferien mal Wechselunterricht und das fand ich aber leider nicht so schön, weil immer eine Woche Schule, eine Woche zu Hause, da kommt man irgendwie in keines der beiden wirklich rein.
Also deshalb auch so dieses Gefühl, es ist alles so durcheinander und es ist nichts Verlässliches da. Du weißt nie, ist die nächste Woche wieder so wie die erste oder ist alles wieder völlig anders? Das ist so Ihr Problem.
Das Krasseste, was wir hatten, war, wir hatten einen ganz normalen Unterrichtstag und dann, also mit 7 Stunden normalerweise, und in der 6. Stunde kam dann eine Lehrerin zu uns und hat uns gesagt, dass wir ab heute in Quarantäne sind. Für eine Woche, weil eine aus unserer Klasse wahrscheinlich positiv getestet wurde. Und ich fand, das war mit das Krasseste, weil 5 Stunden davor war alles normal. Man hat wirklich keinen Unterschied gehabt. Es war normale Schule und dann plötzlich nach Hause. Woche nicht mehr da.
Haben Sie irgendeinen gehabt in der Schule, Frau Rupert, der das ein bisschen mit Ihnen aufgefangen hat? Also gab es Lehrerinnen, gab es Lehrer, die gesagt haben, komm, wir setzen uns jetzt alle zusammen hin, ob wir das jetzt digital machen oder mit Präsenzveranstaltungen und reden genau darüber, was geht gerade in uns allen vor, wie können wir es auflösen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, wie können wir uns stark machen? Gab es sowas?
Also das war letztes Jahr, hatten wir eine sehr nette Klassenlehrerin und die hat mit uns dann auch, während wir zu Hause im Lockdown waren, halt auch solche Zoom-Meetings gemacht. Und da haben wir auch immer mal darüber geredet. Und zum Beispiel, ob wir auch schon wieder in die Schule wollen. Und interessant fand ich wirklich, alle wollten wieder in die Schule. Also zu Hause bleiben ist nicht so beliebt. Ich habe hier noch Glück, weil ich lebe hier auf dem Dorf. Das heißt, ich habe hier ein schönes, großes Haus. Ich habe einen tollen Garten. Nicht mal den darf ich verlassen, aber wenigstens etwas. Und jetzt stelle ich mir vor, andere meines Alters vielleicht, die dann in der Stadt sind, in einer kleinen Wohnung. Wo sollen die denn hin?
Wünschen Sie sich mehr Begleitung, Anna Rupert? Also, dass da einfach regelmäßig und verlässlich jemand ist, der Sie so ein bisschen mit an die Hand nimmt und sagt, komm, wir schaffen das?
Also, ich denke, unbedingt brauchen tue ich das nicht. Was mir hauptsächlich fehlt, ist der regelmäßige Kontakt zu Gleichaltrigen, zu Freunden. Weil es ist halt nicht mehr so einfach, die jetzt zu treffen. Und es heißt ja auch immer schön zu Hause bleiben, wenn man jemanden unbedingt sehen muss. Und langsam fehlt mir das sehr.
Mhm. Herr Sutter, ich glaube, wir nähern uns Ihrem Thema, nämlich dem Thema Kraft der Geduld. Also Sie haben ein sehr schönes Buch über die Kraft der Geduld geschrieben, Untertitel Ausdauer schlägt Talent. Hat Corona, nein, das brauche ich gar nicht zu fragen, ob Corona unsere Geduld ordentlich strapaziert hat. Corona hat unsere Geduld ordentlich strapaziert. Was macht uns dabei so wuschig?
Also in diesem konkreten Fall der Pandemie geht es insbesondere darum, dass wir nicht wissen, wann das Ende ist. Mhm. Geduld ist ja, selbst wenn man das Ende weiß, auf das man hinarbeitet, zum Beispiel bei Ausbildung, die Frau Rupert ist ein schönes Beispiel jetzt und sie hat das sehr, sehr nett formuliert alles, da weiß man ungefähr, man hat noch 2-3 Jahre bis zum Abschluss in diesem Alter so ungefähr und das ist zwar lang hin und trotzdem aber überschaubar und klar. Da fällt es dann auch leichter, Entbehrungen aktuell auf sich zu nehmen, weil man weiß, wofür man das tut. Ich vergleiche das immer gern mit einer Bergwanderung. Da steht man zu Beginn am Fuß des Berges und denkt sich, oh je, das wird anstrengend, darauf zu kommen irgendwie. Und dauert dann auch häufig ein paar Stunden. Aber man weiß ja, warum man das macht, weil man dann oben wirklich diese Aussicht und dieses fantastische Gefühl, dass man da über den Dingen steht, mhm, auf dem Berg oben, auch tatsächlich erleben darf. Das ist bei Corona leider sehr viel schwieriger. Und damit kämpfen, das zeigen alle Forschungen, die meisten Leute. Wir wissen nicht, wann das blöde Ding aufhört, um es jetzt so salopp auszudrücken. Mhm. Und da fällt es besonders schwer, Einschränkungen geduldig auf sich zu nehmen. Denn wenn wir wüssten beispielsweise, dass wir jetzt meinetwegen deutscher Lockdown, österreichischer Lockdown, in 3 Wochen ist alles gut und dann ist alles vorbei, ja dann würde man sagen, okay, halten wir halt 3 Wochen durch, das geht ja irgendwie. Mhm. Nur das wissen wir eben nicht. Und ganz im Gegenteil, wir wissen mit Sicherheit, dass es in 3 Wochen nicht vorbei ist.
Das heißt, wir müssen uns weiterhin in Geduld üben. Wie können wir das denn lernen?
Also die Forschung dazu zeigt, Geduld erlernt man am besten, indem man es bei anderen sieht. Um das vereinfacht auszudrücken, geduldige Eltern haben geduldige Kinder. Warum? Weil die vorleben, dass man eben nicht auf den schnellen, kurzfristigen Erfolg ausgeht, sondern sagt, okay, manchmal auch eine Hürde weiterspringt und auch mal eine Mühsal auf sich nimmt und mal beispielsweise beim Erlernen des Instruments länger dran bleibt, bevor man die Flinte ins Korn wirft. Und das, also Vorleben hat hier einen wahnsinnig wichtigen Einfluss. Und es gibt einen zweiten wichtigen Einfluss, Planbarkeit. Mhm. Verlässlichkeit. Das hat auch mit dem Wort, das die Frau Krippner schon verwendet hat, Vertrauen zu tun. Lassen Sie mich das kurz einem wirklich aus meiner Sicht super einleuchtenden Beispiel einer psychologischen Studie erklären. Also stellen Sie sich vor, da sitzen 5-jährige Kinder an Tischen, haben ein schönes Bild vor sich in Berlin, zum Beispiel so der Berliner Dom, die Spree und so weiter. Aber das ist noch nicht ausgemalt und neben dem Bild liegen Buntstifte. Aber diese Buntstifte sind ganz klein und abgebrochen, nicht gescheit gespitzt, also sind entsetzlich zum überhaupt Angreifen. Dann kommt der Forschungsleiter zum Kind hin und sagt, ah, möchtest du nicht das tolle Bild ausmalen? Und das Kind sagt, ja, gern. Und dann sagt der Forschungsleiter, die Leiterin, oh Gott, aber diese Buntstifte sehen ja fürchterlich aus. Ach, weißt du was? Im Nebenraum, da habe ich neue. 48 Stück, alle Farben, lang, frisch gespitzt, total fabriksneu. Soll ich die holen? Ja, das Kind sagt natürlich ja. So, dann geht die Forschungsleiterin rüber und kommt zurück, hat versprochen, dass sie sie holt. Und im einen Fall, bei der einen Hälfte der Kinder, kommt sie mit den neuen Buntstiften zurück, alles erledigt. Und im anderen Fall, in einem ganz anderen Raum, kommt sie zurück und sagt, oh nein, das war ein Irrtum, da habe ich mich getäuscht irgendwie. Muss halt doch die nehmen, die jetzt da liegen, diese fürchterlichen. So, das ist noch nicht die eigentliche Studie. Die eigentliche Studie beginnt, nachdem die Kinder sich alle damit beschäftigt haben, das Bild auszumalen. Und am Schluss legt der Forschungsleiter oder die Leiterin legt ein geöffnetes Gummibärpäckchen hin auf den Tisch und sagt, wenn du 15 Minuten keines nimmst, kommt ein zweites. Das, was sie aus den Marshmallow-Experimenten kennen. Ja. So, diese Studie zeigt Folgendes. Von denen, wo die Buntstifte gekommen sind, die neuen, mhm, ja, da warten viele, nicht alle, es gibt geduldigere und ungeduldigere. Aber jetzt kommt die spannende Gruppe, die, wo das Versprechen gebrochen wurde, wo eben keine Buntstifte geliefert wurden, obwohl es versprochen worden ist, dort wartet niemand, null, kein einziges Kind. Mhm. Warum ist das wichtig? Also es grenzt manchmal, Geduld grenzt dann an Blödheit, wenn man erfahren hat, dass es sich nicht auszahlt zu warten und dass die Rahmenbedingungen nicht verlässlich sind. Also Sie können nicht jemand sagen, schau, ich verspreche dir das und dann enttäuschen Sie den Menschen und dann sagen Sie ihm, aber wenn 15 Minuten wartest, dann kriegst du noch ein zweites. Da wird Geduld zerstört und die Fähigkeit, auf diese Zukunft hinzuarbeiten. Und das ist das, was ich mit verlässlichen Rahmenbedingungen meine. Das gilt in Familien, das gilt in Erziehungsinstitutionen, das gilt auch in Unternehmen. Also ich kann nicht meinem Doktoranden zum Beispiel sagen, hör zu, ich stelle mir eine Dissertation so und so vor.
Ja.
Und wenn du das wunderbar abarbeitest in 3 Jahren dann, oder in 4 Jahren, dann wird das klappen. Und dann kommt die Dissertation und dann sage ich, oh nee, aber eigentlich habe ich mir das ganz anders vorgestellt. So zerstören Sie vollkommen Vertrauen darauf hin, dass es sich auszahlt, Mühen auf sich zu nehmen für bessere Erfolge in der Zukunft.
Herr Sutter, was bedeutet das im Hinblick auf Corona? Man kann ja nur mutmaßen, wann es zu Ende sein wird. Also die verlässliche Aussage darüber, am 28. März ist Corona vorbei, kann ja niemand treffen. Was bedeutet das also für uns? Was bedeutet das für Anna Rupert? Was bedeutet das für die 10. Klasse, in die sie geht?
Ich darf es leider illustrieren mit dem Umkehrbeispiel. Also in Österreich hatten wir Anfang dieser Woche die Diskussion, soll die Schule am 7. oder am 11. Januar losgehen nach den Weihnachtsferien, und dann hat man sich also entschieden am 11. Januar. Okay, na gut, 11. Januar. So, 2 Tage später hat man diskutiert, wollen wir einen dritten Lockdown machen irgendwie? Ja gut, machen wir einen dritten Lockdown. Und dabei hat man überlegt, wann soll denn die Schule beginnen? Und man hat gesagt, nee, also jetzt beginnt sie doch am 7. Januar. Also, und das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wer weiß, wann was noch kommt. Ja. Also so zerstören sie Planbarkeit, auch fürs Lehrpersonal beispielsweise, auch für die Schüler, auch für die Frau Ruprot irgendwie. Also es ist einfach unangenehm, wenn man nicht weiß, wie lange auch Ferien mal gehen, weil da will man auch mal auf andere Gedanken kommen. Und das ist genau der falsche Weg, wie es nicht sein darf. Mhm. Also was lernen wir daraus? Sie sollten verlässliche Ansagen machen.
Ja. Anna, 10. Klasse haben Sie eben gesagt, ich vermute, Sie sind 16, 17 Jahre alt.
Ja, genau, ich bin 16.
Wie soll es weitergehen bei Ihnen? Was möchten Sie machen nach der 10. Klasse? Also worauf leben Sie jetzt hin?
Also ich bin auf dem Gymnasium, das heißt für mich kommen dann noch die 11. und 12.
Mhm.
Und ich denke im Moment ist das erstmal das nächste Ziel, weil ich habe jetzt noch nicht wirklich einen Plan, was danach kommen soll. Also ich denke schon ein Studium oder so.
Mhm.
Aber ich brauche erstmal noch mehr Perspektive, mehr Ideen.
Mhm.
Also denke ich, würde jetzt auch in der 11. und 12. vielleicht sich dann mehr entwickeln.
Hätten Sie Lust, bei der Evangelischen Akademie zu Berlin anzufangen? Wir hätten da jemand hier im Studio. Frau Krippner, Sie wollten auch noch mal was sagen zu Anna.
Ja, Frau Rupert, darüber können wir ja noch mal ins Gespräch kommen. Nee, ich habe tatsächlich noch mal eine Frage an Sie. Dass Sie nicht wissen jetzt, was Sie später beruflich machen, das finde ich, oder studieren wollen, das finde ich sehr, sehr verständlich. Übrigens, das hat sich bei mir, also ich wusste das eigentlich bis vor einem Jahr nicht so ganz genau. Man darf sich das ein Leben lang behalten, meine ich, so ein bisschen Neugier darauf, was kommt. Trotzdem meine Frage, wie sehen Sie denn jetzt in die Zukunft, in Ihre Zukunft? Jetzt hat das was verändert bei Ihnen, das Corona-Jahr?
Also, das ist eine gute Frage, finde ich. Und ehrlich gesagt, ich habe noch nicht einen guten Überblick, wie viel das jetzt verändert hat. Mhm. Ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass natürlich jetzt auch einiges an Schulstoff fehlt und ich weiß nicht, wie wir das wieder nachholen sollen.
Mhm.
Und was mir, wie gesagt, fehlt, ist gerade in meinem Alter, ist ja, wie gesagt, wie ich schon vorher sagte, sozialer Kontakt halt wichtig. Und das ist jetzt halt auch nicht so schön, wenn das genau das wegfällt.
Hm.
Und also ob das nicht jetzt sehr was für mich verändert hat, das weiß ich noch nicht. Das werde ich dann vielleicht in 1-2 Jahren sagen können.
Ja. Auf jeden Fall danken wir Ihnen sehr für Ihren Anruf und auch, dass Sie so persönlich von sich erzählt haben, Anna Rupert, und drücken die Daumen für ein gutes neues Jahr. Und wir gehen zu Frau Brunke im Landkreis Cuxhaven. Schönen guten Morgen, Frau Brunke.
Ja, guten Morgen. Ich bin Lehrerin von Beruf an einem Gymnasium hier in einem kleinen Ort in der Nähe von Bremerhaven, 25 Kilometer ungefähr entfernt.
Mhm.
Und ich würde gerne verschiedene Aspekte noch ansprechen. Also die Schülerin, die gerade gesprochen hat, hat ja auch über verschiedene Erfahrungen gesprochen, die sie gemacht hat in diesem Corona-Jahr. Und das kann ich nur bestätigen aus meiner Perspektive als Lehrkraft, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich fast danach gelächzt haben, im Frühjahr wieder zur Schule zu gehen, weil sie dann ihre Freundinnen, ihre Freunde wieder getroffen haben,
ja.
Mit Lehrerinnen und Lehrern Kontakt haben konnten und das Unterrichten doch sehr viel effektiver war eigentlich. Und vor allen Dingen würde ich gerne nochmal auf die sozialen Ungleichheiten zurückkommen, die verschiedentlich schon angesprochen wurden. Das ist ganz, ganz deutlich zu spüren, auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Schulformen, dass die soziale Ungleichheit sehr, sehr groß ist. Das heißt, Kinder aus benachteiligten sozialen Familien sehr viel schwerer sich getan haben mit dem sogenannten Homeschooling. Und weil ihnen zum einen vielleicht die Geräte fehlten, weil ihnen zum anderen auch einfach das Wissen, die Kompetenzen fehlten und so etwas. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, dass ich gemerkt habe, als dann der Unterricht wieder losging im Frühjahr, wir dann diesen alternierenden Unterricht hatten, sehr kleine Gruppen zum Teil. Ich hatte dann manchmal 12, 13 Schüler, manchmal auch noch weniger, dass da ein Unterrichten in einer sehr, sehr angenehmen Atmosphäre möglich war. Es haben sich Schülerinnen und Schüler beteiligt am Unterrichtsgeschehen, die sonst eher still in der Ecke irgendwo sitzen und sich das alles nur anhören.
Ja.
Also die Beteiligung war sehr viel größer. Ja. Und
gehört das so zu Ihren persönlichen bleibenden Erinnerungen, Frau Brunke, dass Sie sagen, also ich habe da plötzlich auch Schüler ganz anders kennengelernt, als ich sie vorher kannte, als ich sie vorher wahrgenommen habe?
Ja, unbedingt.
Ja.
Also gerade auch, dass wirklich dann auch Diskussionen möglich waren, dass Schülerinnen und Schüler miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und das hat sich ein bisschen fortgesetzt dann auch bei mir im Deutschunterricht, bin Deutschlehrerin, dass in dem Unterricht dann auch Diskussionen möglich waren, also nach den Sommerferien dann, was aber vorher schon eingesetzt hatte. Mhm. Allerdings ist es so, dass die stillen Schülerinnen und Schüler dann wieder zu ihrem alten Verhalten gekommen sind und sich relativ wenig dann auch ins Unterrichtsgeschehen eingebracht haben.
Mhm.
Also das ist für mich ganz, ganz, das ist wirklich eine Lehre, die ich daraus ziehe, dass kleine Lerngruppen eine sehr viel angenehmere Arbeitsatmosphäre bedeuten. Das ist ja auch etwas, was seit den 70er Jahren, seit ich denken kann, gefordert wird von der GEW, dass eben die Lerngruppen erheblich verkleinert werden, um auf die Schülerinnen und Schüler stärker eingehen zu können. Und genau das war eben auch möglich in dieser Zeit.
Frau Brunke, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus dem Landkreis Cuxhaven. Wir haben in diesem Jahr viele Sendungen gemacht zum Thema Schule und ich fand, Sie haben jetzt auch nochmal so einen schönen Abschluss gemacht, indem Sie das alles nochmal gebündelt haben. Ganz herzlichen Dank dafür und ich möchte Fanny Buhe aus Chemnitz vorlesen. Sie hat per Mail geschrieben, ich habe Corona als Katalysator erlebt. Ich habe in diesem Jahr noch einmal so sehr erfahren, wie stark die Macht des eigenen Denkens ist und bewusst entscheiden zu können und trotz aller äußeren Umstände, die unseren seelischen Zustand beeinflussen und wie viel das im Umgang mit Krisen ausmacht. Und jetzt kommt Ihr Schlusssatz oder Ihre Bilanz. Ich kann die große Welt nicht ändern, aber versuchen in meiner kleinen Welt in Demut das, was es an Gutem in meinem Leben gibt, gebührend wertzuschätzen, Hoffnung zu verbreiten und Freundliches für andere zu tun. Das kann ich sehr wohl. Wir freuen uns über weitere Beiträge, über weitere Anrufe. Und eine davon ist Anna Leis aus München. Grüß Gott, Frau Leis.
Grüß Gott, guten Morgen. Ich möchte von meiner Erfahrung sprechen, was ich in der Corona-Zeit erfahren habe. Ich bin Griechin und lebe in Deutschland. Ich habe Kinder, Gott sei Dank, und Enkelkinder. Aber so ein Freundenkreis fehlt. Vielleicht liegt es an mir, aber ich glaube hauptsächlich wegen der finanziellen Lage. Ich habe nicht das Geld, einen Ausflug zu machen oder ins Theater zu gehen und so weiter. Ich bin sehr interessiert für Kultur. Und die Türen, die durch Corona bzw. wegen Corona mir eröffnet haben, sind unglaublich viele. Und zwar habe ich in Griechenland ein paar Plattformen
Entdeckt, kennengelernt?
Entdeckt und diese Plattformen, erstens gibt es viel Theater umsonst. Vor allem in der ersten Welle gab es fast jeden Tag eine Theatervorführung von berühmten Theater in Athen, das Nationaltheater und andere private, ganz tolle Vorstellungen. Natürlich in der zweiten Welle gibt es noch diese Vorstellungen, aber man muss ein bisschen bezahlen, aber nicht so viel. Und das kann man sich schon leisten. Jetzt zum Beispiel heute ist eine schöne Vorstellung mit zu 5 Euro zum Beispiel. Es gibt aber auch Plattformen, die Leute, sehr kultivierte Leute, sehr gebildete, die umsonst etwas anbieten. Zum Beispiel.
Das heißt, Frau Leis, also Sie sehen in dieser Corona-Pandemie haben Sie auch ganz viel Positives erlebt, nämlich so viele neue Angebote.
Genau, so viele Angebote. Ja. Zum Beispiel jeden Sonntag gibt es eine Art Führung in eine europäische Stadt. Es war vorigen Sonntag über Berlin. Es wurde so viel über Geschichte gesprochen. Es wurden Filme gezeigt, so Ausschnitte natürlich, Literatur.
Das ist so schön, Frau Leis. Frau Leis, Sie gehören, also es gab eine Spiegel-Umfrage, die mir jetzt gerade in den Kopf kommt, da gehören Sie zu. 50% der Befragten in dieser Corona-Krise haben gesagt, diese Krise eröffnet einfach die Chance für was ganz Neues, die haben sogar gesagt, für ein besseres Leben. Frau Krippner, sehen Sie das auch, wie viel Potenzial, also wie viel positives Potenzial da auch drin ist? Dankeschön, Frau Leis, für diesen Anruf.
Ja, ich fand das erstmal jetzt sehr schön von Frau Leis zu hören, weil das tatsächlich etwas ist, was wir auch bei uns an der Akademie ganz konkret erleben, dass wir nämlich jetzt im Moment ja eine digitale Akademie machen und tatsächlich die Rückmeldung bekommen, dass Leute unsere Angebote wahrnehmen können, die sie sonst nicht wahrnehmen können. Der finanzielle Aspekt ist einer, aber es ist ja auch Anreisen, oder ich bin zu alt, ich habe kleine Kinder zu Hause, was auch immer. Das ist tatsächlich etwas, glaube ich, was wir mitnehmen können und auch weiter darüber nachdenken müssen, wie wir das über die Zeit hinwegziehen können. Und insofern finde ich da viel drin wieder. Ich fand das ein sehr schön zu hören, dass Frau Leis das so erlebt hat.
Inge Breitenstein aus Mainz schreibt, sie zieht ein Fazit und sagt, wenn ich bisher in meinem Leben nur 20 Mal geflogen bin, werde ich das Fliegen in ferne Länder noch mehr einschränken. Stattdessen erfreue ich mich bei Fernweh an schönen Filmen, die andere gemacht haben. Und in Deutschland gibt es für mich auch immer noch viel Neues kennenzulernen. Und noch etwas habe ich in dieser Zeit für mich neu entdeckt, das Radiohören. Podcasts kannte ich nämlich bisher nur als Wort. Ich bin überzeugt, dass ich diese Zeit gut überstehe, wenn ich gesund bleibe. Sie ist 68 Jahre alt, lebt allein und schreibt, mir geht es als Rentnerin mit gesichertem Einkommen und einer schönen Wohnung ausgezeichnet. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Herr Sutter, Dankbarkeit. Wir reden immer alle davon, dass wir jetzt zuversichtlich sind, dass wir zur alten Normalität zurückfinden werden. Gehört zur alten Normalität auch Dankbarkeit? Oder wie schätzen Sie das ein? Wie soll diese alte, in Anführungsstrichen, Normalität aussehen?
Also lassen Sie mich mal so anfangen. Wenn Sie mich gefragt hätten, wie sehen Sie 2020, hätte ich gesagt, die erste Antwort wäre gewesen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Familie und ich bisher sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind. Wir sind immer noch gesund. Ich bin besonders dankbar, dass die Wissenschaft innerhalb von unfassbar kurzer Zeit Impfstoffe entwickelt hat, von denen ich einfach davon ausgehe, das wird gut klappen und uns helfen, diese Pandemie zu beenden. Und das führt direkt zurück zur Frage, was heißt dann die neue Normalität? Ich glaube, dass wir, das hat die Frau Krippner schon sehr schön angesprochen, Veränderungen sehen werden, was es bedeutet zwischen Präsenzpflicht im Büro und Homeoffice-Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir bleiben. Was die Frau Breitenstein gesagt hat, man kann auch mal in der Nähe einer Umgebung spannende Sachen finden. Ich glaube, auch das wird übrig bleiben. Aber die neue Normalität, glaube ich, ist mit einfachen Worten so am besten zusammengefasst, dass wir uns eigentlich darauf freuen, Leute dann treffen zu können, wenn wir das wollen und wenn wir es wünschen. Und ohne uns zu denken, Gott im Himmel, stecke ich jemand an oder werde ich angesteckt oder sollte ich vielleicht nicht doch lieber 5 Meter Abstand halten statt nur 2. Ich glaube, das wird uns zeigen, dass das das normale Leben ist, das wir vor der Krise gar nicht so richtig wahrgenommen haben, wie unfassbar toll das ist.
Dagmar Borowski ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Borowski.
Ja, guten Morgen. Ich kann eigentlich das alles nur bestätigen, was gesagt worden ist. Ich habe folgende Erlebnisse. Ich gehöre selbst zur älteren Bevölkerung. Ich bin 73. Ich bin fast blind. Es ist sowieso schon schwierig für mich, durch die Gegend zu laufen. Ich habe gerade auch noch Kreislaufprobleme. Aber was ich erlebe, ist, dass die Menschen sehr extrem unterschiedlich sind. Die einen sind unglaublich zugewandt und achtsam und hilfsbereit. Und dann gibt es einen kleinen Teil, der begegnet mir nicht so häufig. Der ist irgendwie aggressiv und so und läuft durch die Leute durch. Also ich sage ja, ich trage ein Blindenabzeichen. Das müsste man eigentlich sehen. Also da, wenn ich da nicht aus dem Weg gehe, dann hätte der oder die mich umgerannt. Also ich habe zwei Seiten der Menschen gerade kennengelernt. Ich connecte mich mehr mit den freundlichen, netten Leuten, weil mir das einfach besser tut. Aber das finde ich spannend.
Frau Krippner.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr schöner Aspekt, den man auch noch weiterziehen kann. Ich glaube, man muss einfach sehen, bei allem Klagen über das, was auch an aggressiven Stimmungen sind, worüber wir gar nicht eingegangen sind, sind Corona-Demos und all das. Also das sind ja nochmal so größere politische Vereinigungen, die sehr, sehr laut sind. Und ich glaube, was wir aber sehen müssen und wo wir auch ein bisschen Zuversicht durchaus haben können für 2021, ist, dass der größte Teil mitmacht. Das ist schon der größte Teil ist eine Welle der Solidarität. Und leider sind aber die, wie Sie es eben auch gesagt haben, es gibt ein paar, die sehr aggressiven, die sehr gereizten Menschen, manchmal die lautesten sind. Aber wir sollten nicht vergessen, die anderen anzuschauen.
Darf ich Sie fragen, Frau Krippner, welche Rolle bei der Zukunftsgestaltung eigentlich Ihr Glaube spielt, Ihre Religion? Ich meine, Sie sind nun mal Direktorin der Evangelischen Akademie in Berlin, wovon Frau Borowski ja gerade anruft, die Stadt, aus der Frau Borowski anruft.
Ja, ich glaube, dass sie vor allen Dingen eine Aufgabe formuliert, dass man nicht loslassen kann. Also ich verstehe Protestantismus tatsächlich als eine politische, auf die Gegenwart gerichtete Religion. Und ich glaube, dass das bedeutet, dass man auch in der jetzigen Zeit nicht verlieren darf, für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen und die großen Themen weiter anzusprechen. Und das ist das, was wir in der Akademie machen und was wir auch unter den jetzigen Bedingungen machen wollen.
Wenn Sie in die Zukunft jetzt gucken, in die neue Normalität, werden wir eine andere oder wird es eine neue Normalität geben oder werden wir die alte drücken, indem wir den Reset-Knopf drücken?
Ich glaube, es gibt nie Reset-Knopf. Das ist der Punkt. Also ich glaube, es ist immer so, dass sich etwas wandelt und es werden Dinge bleiben. Es wird eine veränderte Arbeitswelt, das haben wir schon angesprochen, bleiben. Ich glaube, finde auch etwas, was wir gar nicht angesprochen haben, ist der unglaubliche Wissenschaftshype. Ja, dass ein Podcast von Christian Drosten recht dröge an vielen Stellen, ein Virologe schon im März 15 Millionen Abrufe hatte. Also solche Aspekte, dieses Interesse und dieser Austausch darüber, der macht viel Mut. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mitnehmen werden.
Dagmar Borowski, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Berlin. Das letzte Wort soll eine Hörermail haben. Als Mitarbeiterin im Altenheim war das Corona-Jahr eine große Herausforderung. Sie fragt, wann wird der Beruf der Altenpflege endlich wirklich aufgewertet von Politik und Gesellschaft? Auch andere Berufsgruppen wie Erzieher, Verkäufer, Ärzte, Pfarrer haben dieses Jahr extrem viel geleistet. Es wird Zeit zu erkennen, welche Berufsgruppen tragende Säulen unserer Gesellschaft sind. Insgesamt wird es Zeit für mehr Zusammenhalt. So ist manches aktuell beängstigend. Statt quer zu denken, wünsche ich mir Menschen, die positiv und wertschätzend denken. Dankeschön für diese Mail. Dankeschön an Friederike Krippner und Professor Matthias Sutter dafür, dass Sie bei uns waren. Danke allen, die angerufen haben. Ein gutes Ende des alten Jahres, ein gutes Neues wünsche ich Ihnen.